Bodenseepodcast.ch aus der Galerie Lanzer in Kurzrickenbach. Diesmal mit Professor Dr. Med. Sebastian Kerzel, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und seit Februar 26 Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin sowie Mitglied der Spitalleitung am Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen. Schön, lieber Professor Kerzel, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Kurze Verständnisfrage zu Beginn. Was ist ein Master of Health Business Administration?
Damit haben Sie mich gleich schon mal mit einer Frage erwischt, auf die ich nicht eingestellt war. Jetzt muss ich aufpassen, wer draußen alles zuhört. Vereinfacht gesagt würde ich sagen, das ist eigentlich fast eine Form von Zeitverschwendung für karriereorientierte Kaderärzte, die für viel Geld einen sinnlosen Titel erwerben wollen. Aber wenn ich jetzt ganz ernsthaft antworten würde, ist es ein betriebswirtschaftliches Aufbaustudium, das in meinem Fall ich an der Universität Nürnberg-Erlangen gemacht habe, über 4 oder 6 Semester, bin ich mir gar nicht mehr sicher, um Kompetenzen im Bereich Betriebswirtschaftslehre und vor allen Dingen Gesundheitsökonomie zu erwerben.
Und das hilft Ihnen als Chefarzt jetzt weiter?
Also ich würde mal sagen, ich habe es als so eine Art Sprachkurs empfunden. Also in einem Spital treffen ja sowohl Menschen aus der Medizin, der Pflege zusammen, aber eben im Bereich der Verwaltung auch kaufmännische Kollegen. Die Geschäftsführer, die CFOs und ähnliche Kollegen, und die sprechen natürlich eine andere Sprache als wir Mediziner. Und tatsächlich war dieses Studium gar nicht so schlecht, um zumindest mal wie ein Sprachkurs die Sprache und die Sichtweise der mehr betriebswirtschaftlich orientierten Kollegen zu lernen. Und das hat schon geholfen, weil man dann einfach eine gemeinsame Perspektive hat. Es war jetzt nicht gedacht, um den Kaufleuten zu sagen, wie sie ihren betriebswirtschaftlichen Job machen, aber um die Belange.
Und zu verstehen.
Ja, in beide Richtungen. Um die Belange, die wir als Ärzte oder als Pfleger, als direkte Patientenbetreuer haben, auch in die Sprache der Kaufleute zu übersetzen. Und ich glaube, das war eine ganz gut investierte Zeit.
Super. Also das hat natürlich auch Ihren Horizont erweitert. Vor allem dahingehend, weil Sie ja schon bezüglich Ihrer klinischen Expertise ganz viele Spezialgebiete haben. Ich darf das mal ganz kurz zitieren. Pädiatrische Pneumologie, das ist die Kinder-Lungenheilkunde, die Allergologie und Anaphylaxie bei Kindern, also lebensbedrohliche allergische Reaktionen, dann Schlaf- und Beatmungsmedizin und die Notfallmedizin. Habe ich da was vergessen oder was falsch gesagt?
Ja, ich staune, was man im Laufe seines Lebens alles so für Facharzttitel und Zusatzbezeichnungen erwirbt. Ich glaube, das war es erstmal.
Ja, das passt. Aber da gehen wir auch später nochmal genauer drauf ein. Ich habe mir aufgeschrieben, Sie arbeiteten zuvor als stellvertretender Chefarzt und Leiter der Kinderschlafmedizin an der Klinik für pädiatrische Pneumologie und Allergologie der Unikinderklinik Regensburg in Deutschland. Vom Stellvertreter sind Sie nun?
Würde ich fast sagen, in Bayern. Aber jetzt hätte ich fast gezuckt, weil Sie das so betonen. Aber es ist
Bayern, nicht Deutschland.
Es ist natürlich irgendwo auch in Deutschland. Sie haben schon recht.
Aber damit.
Es wäre mir aber noch wichtig gewesen, das zu platzieren.
Ja, aber damit färben Sie natürlich das Klischee, dass, sage ich mal, Bayern, ja, wie Weißbier und Weißwurst, dass das ausschließlich Bayern ist. Das gibt's ja auch noch in nördlicheren Gefilde, das gute Bier aus Bayern. Und von daher hatte ich Deutschland
gesagt. Sie waren noch nie in Regensburg, oder?
Ich war noch nie in Regensburg.
Schade, haben Sie was verpasst?
Die Domspatzen zum Beispiel?
Zum Beispiel.
Ja, kann ja noch kommen, bin ja noch jung. Also das stimmt, vom Stellvertreter zum Chefarzt, war das der gewünschte Karrieresprung für Sie?
Also am Ende ja, wobei es mir nicht um den Sprung ging, sondern natürlich möchte man im Leben sich gerne auch weiterentwickeln. Und auch für mich ist das kontinuierliche Dazulernen und das Weiterentwickeln immer die Triebfeder gewesen. Und auch wenn meine Frau behauptet, dass ich allmählich alt werde, ich fühle mich noch gar nicht so alt, sondern
Sie sind doch unter 50.
Eigentlich fühle ich mich noch relativ jung, so dass das jetzt dann auch, nachdem ich da, ich war glaube ich 13, 14 Jahre in Regensburg, auf dieser Position einfach auch mal etwas war, so in meiner biografischen Situation, wo ich gesagt habe, hey, packst du nochmal was Neues an, machst du nochmal was Spannendes und bekommst nochmal einen anderen Raum von Gestaltungsfreiheit. Und das hat mich eben sehr, sehr gereizt.
Und dann muss man ja wissen, Kaderstellen sind rar. Von daher auch der Blick in die Schweiz, weil in Deutschland vielleicht gab es das ja gar nicht, eine vakante Chefarztposition in diesem Bereich.
Das war jetzt tatsächlich nicht der Antrieb, unbedingt in die Schweiz zu gehen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, meine Frau und ich, wir hätten uns jetzt, glaube ich, Norddeutschland nicht gut vorstellen können. Es war schon immer klar, dass es irgendwie Bayern, Österreich oder Schweiz sein sollte. Und die Stelle, die jetzt hier ausgeschrieben war, oder vor allem das Spital, zu der die Stelle gehörte, war einfach ein wahnsinnig spannender Arbeitsplatz, weil das wissen jetzt vielleicht viele von den Zuhörern nicht so sehr, ist eine von nur 3 eigenständigen Kinderspitälern, die es in der Schweiz gibt. Und auch bei uns daheim in Bayern oder auch in Deutschland gibt es gar nicht so viel eigenständige Kinderspitäler, sondern oft sind es pädiatrische Abteilungen, die aber einem Großklinikum oder einem Krankenhausverbund dazugehören. Dass das wirklich eigenständige Unternehmen sind, in dem Fall jetzt mit über 1000 Mitarbeitenden, nur im Bereich der Kinder-Jugendmedizin, ist was super Seltenes. Und deswegen war das mega spannend für mich, in einem eigenständigen Kinderspital, das halt wirklich diesen Kischpi-Geist auch atmet, mich einbringen zu dürfen. Das war einfach eine wahnsinnig spannende Stelle.
Aber jetzt verraten Sie mir, Sie sind genommen worden. Was waren die oder was sind die Voraussetzungen für so eine hochdotierte Position? Sind das tatsächlich die Veröffentlichungen oder sind das, was ich eben genannt habe, die klinische Expertise, die Sie besitzen? Was ist der entscheidende Kispi-Faktor?
Also wenn Sie jetzt fragen, was die Beweggründe für die Kommission war, die das Verfahren geleitet haben, bin ich vielleicht gar nicht der richtige Ansprechpartner, sondern da müsste man natürlich meine Gesprächspartner auf der anderen Seite fragen. Aber ich kann Ihnen meine Einschätzung sagen. Mhm. Also natürlich braucht man für eine Position auf einem gewissen Level, gibt es einfach Eingangskriterien wie eine Lizenz oder einen Führerausweis, den man dafür braucht, um das zu machen, wie die Facharzttitel und in dem Fall auch Habilitation und bestimmte formale Voraussetzungen. Ohne die kommt man gar nicht ins Gespräch, weil die braucht man einfach aus formalen, oft auch juristischen Vorgaben, um dieses Amt auszukleiden. Aber es geht auch dabei um viel mehr. Also wenn wirklich leitende Kaderärzte gesucht werden für solche Positionen, dann geht es am Ende ja um die Leidenschaft dahinter und was derjenige auch für ein Commitment macht für so eine Institution und auch für das Fach als Ganzes. Und ich glaube, das ist am Ende das Entscheidende.
Und ich kann mir vorstellen, nicht nur das Fachliche führt zu dieser Stelle, sondern auch die Soft Skills, oder?
Ja, mega. Also das
Fachliche, mit Kindern zu arbeiten.
Das Fachliche muss man voraussetzen. Ja. Also wenn man fachlich nicht gut ist, kann man so einen Job nicht gut ausfüllen. Das würde ich sagen, ist mal einfach die Voraussetzung. Vorher braucht man da gar nicht anfangen, drüber nachzudenken. Aber das, was man tatsächlich, also es ist auf der Ebene Oberarzt, leitender Arzt, was man auch schon braucht. Aber das, was man darüber hinaus braucht, dann ist jetzt egal, welche Position genau, das gibt es ja auf verschiedenen, auch das gilt sicher auch für nicht-medizinische Unternehmen, ist ja mehr die Kommunikationsfähigkeit, die Mentoringfähigkeit, die Bereitschaft zu lernen, aber auch Lehrer zu sein für all diese Mitarbeitenden. Da geht es gar nicht mehr um medizinisch-fachliche Dinge primär.
Und im Team arbeiten zu können.
Das ist ein verdammt großes Team, wo man auch viel vermitteln muss, viel diplomatisches Geschick braucht, um die Leute gemeinsam zu begeistern, in ein und dieselbe Richtung zu gehen.
Dann verraten Sie mir, Ihr Vorgänger ist in den Ruhestand gegangen, der Professor Launer. Wie sind Sie
Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, gerne. Wie sind Sie denn empfangen worden? Gab es da eine Übergangszeit, eine Einarbeitungszeit?
Ja, es war grandios, muss ich sagen. Also die Berufung auf den Posten ist ja nicht ganz ein Jahr, so 10 Monate davor schon erfolgt, sodass es ein relativ langer Vorbereitungszeitraum war, wo ich auch schon viel hier war und wo ich dankenswerterweise in der Spitalleitung schon sehr eingebunden war. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee für die Kontinuität und das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Also ich kenne Kollegen von mir, Spezies von mir, die ähnliche Positionen haben. Die haben nie ihren Vorgänger kennengelernt und sind vorher nie eingewiesen worden. Die sind dann irgendwann gekommen und die Stelle war vakant und haben dann übernommen. Und hier war ich wirklich über, wie gesagt, fast 10 Monate schon mit bei den entscheidenden Sitzungen mit dabei, den Entscheidungen, Klausurtagungen. Und das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Und mit meinem Vorgänger, den ich ja sehr, sehr schätze, habe ich dann das Glück gehabt, dass wir tatsächlich einen Monat parallel geschafft haben, door to door. Also er hatte darauf bestanden, dass er in seinem Büro bleibt und ich habe so eine Art Besenkammer, die da dran war in seinem Büro bekommen. Aber das war super, weil wir wirklich die Tür offen hatten und wir konnten alles gemeinsam machen. War mir eine Ehre und das war wirklich toll.
Im richtigen Austausch dann miteinander waren.
Ja.
Super. Ich lese noch mal ein bisschen vor. Im Jahr 2023 wurde Ihnen von der Universität Regensburg in Bayern eine außerordentliche Professur verliehen. Ihre akademische Habilitation verfassten sie passend zu ihrem Schwerpunkt über das Thema die B-Zell-Antwort bei Allergien im Kindesalter. Lehren Sie diesbezüglich denn noch in Regensburg oder mittlerweile auch schon in der Schweiz?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch.
Sehr zur Verzweiflung meines Zeitmanagements. Sowohl als auch. Ich habe tatsächlich noch eine Professur in Regensburg, weil mein Herz da sehr der studentischen Lehre gehörte. Da habe ich über fast ein Jahrzehnt war ich endverantwortlich für die komplette Lehre in der Kinder-Jugendmedizin. Habe da sämtliche Vorlesungen und Praktika verantwortet für eine sehr, sehr große Gruppe von Dozenten und auch Studenten. Und da finde ich gerade den Übergang. Aber tatsächlich bin ich hier schon voll drin. Also man kann ja in St. Gallen auch Medizin studieren, worüber ich mich sehr freue. Und wir haben eine Menge Medizinstudenten bei uns im Kinderspital. Und da bin ich jetzt auch mit ganz viel Herzblut schon mit dabei. Das ist eine meiner Lieblingstätigkeiten.
Ja, super. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte lassen sich in 4 Kernbereiche unterteilen. Können Sie mir zu jedem Bereich so ein bisschen was sagen, was das bedeutet und dass die Hörerinnen und Hörer auch wissen, okay, also worüber reden wir jetzt oder was steckt dahinter? Erster Punkt, KI-gestützte kontaktlose Atembewachung. Ja, was ist das?
Mein Gott, das klingt sehr kompliziert. Also einer meiner klinischen Schwerpunkte die letzten Jahre, Jahrzehnte war ja die Schlaf- und Beatmungsmedizin und da muss man vieles messen rund um die Atmung, weil der Schlaf zieht Probleme mit der Atmung geradezu an, deswegen viele Kinder, die zu uns ins Schlaflabor kommen, haben was mit der Atmung und dafür braucht man im Moment Sensoren, die festgemacht werden an der Haut und direkt am Körper und in diesem Forschungsbereich entwickeln wir die Möglichkeit, wie man eben kontaktlos durch, das sind 3D-Kameras, die auch im Dunkeln den Raum filmen und die, weil sie eine sehr große Datenmenge generieren, KI-gestützt berechnen können, wie die Atmung funktioniert, wie die Atembewegungen sind und dadurch die Sensoren ersetzen können, die am Körper befestigt sind.
Und das wäre natürlich auch eine Hilfestellung, damit sich auch die Kinder nicht irgendwie nachts dann diese Sensoren vom Körper reißen und dann nachher die Atmung nicht mehr überwacht wird.
Ja, genau. Also jedes, also bei so einer normalen Schlaflaboruntersuchung, da hat man bis zu 30 Kabel fest am Körper.
Bei Kindern also es kompliziert.
Es klingt schlimmer, wie es ist. Ja. Aber es stimmt schon, bei Kindern, die je nach Alter, ich meine, Kinder ist natürlich relativ, weil wir natürlich eine enorme Bandbreite, wir behandeln ja von 0 Jahren bis 18 Jahren die Kinder, das heißt, da haben wir sehr unterschiedliche Kinder, aber für die Säuglinge, Kleinkinder ist das oft von der Kooperation natürlich eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Die drehen sich wie ein Alligator.
Ja, genau. Ja. Mhm. Und ich sag mal auf gut Deutsch, jedes Kabel, was man da einsperren kann, ist ein Gewinn. Nicht nur für die Kinder, sondern auch fürs Personal und die Eltern.
Okay. Der zweite Schwerpunkt schließt sich ja direkt an, nämlich Schlafmedizin, Atembeschwerden im Kindesalter. Was sind denn schlafbezogene Atmungsstörungen?
Ja, also das ist auch eine ganze Bandbreite von Erkrankungen, aber die haben alle was damit zu tun, dass im Schlaf unsere Atmung eben besonders gefordert ist und bei jedem Menschen im Schlaf die Atmung eingeschränkt ist. Deswegen schnarchen sie ja auch, wenn sie schlafen und nicht, wenn sie wach sind. Und genauso gibt es eben Menschen, die haben Atempausen und die bekommen sie vor allen Dingen im Schlaf, weil dann die Atemwege kollabieren.
Schlafapnoe.
Das nennt man dann Schlafapnoe. Also Apnoe ist ja einfach das griechische Wort für Atempause. Und das heißt nichts anderes als Atempause im Schlaf.
Aber die könnte gefährlich sein, denn wenn das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, ist das ein Problem.
Das stimmt. Stimmt aber fachlich nicht ganz, ohne jetzt Sie belehren zu wollen.
Ich bin nicht vom Fach.
Wir haben natürlich auch Kinder, die wirklich, und das ist schon unser Schwerpunkt, Kinder, die wirklich schwer, schwer krank sind. Meistens Kinder mit neuromuskulären Erkrankungen, die haben wirklich ein Problem. Bei der Schlafapnoe ist es so, dass der Körper einen schon rettet. Also da erstickt man nicht dran, sondern wir haben im Gehirn, haben wir einen Wächter, der passt auf uns auf. Wenn wir so eine Atempause machen im Schlaf, dann steigt unser Kohlendioxid an und die Sauerstoffsättigung fällt ab. Und der Körper, der weckt uns. Das Gehirn macht einen wach. Und deswegen erstickt man nicht. Das Dumme an der Geschichte ist, wenn man das, nehmen wir an, wir haben das einmal pro Minute und wir haben Kinder, die haben das einmal pro Minute, dann macht einen einmal pro Minute der Gehirnstamm wach. Und das führt dazu, dass der Schlaf nicht mehr erholsam ist. Das ist im Erwachsenenalter, ist das ein Riesenthema. Also übergewichtige Fernfahrer in 40 Tonnen, die dann auch tagsüber Sekundenschlaf haben, weil sie eben keinen erholsamen Schlaf mehr haben. So ein ganz typischer Mechanismus, der daraus entstehen kann.
Aber es kann bei Kindern ja auch noch was anderes auslösen, denn im Schlaf verarbeitet man ja seine Gefühle, seinen ganzen Tag. Und wenn der Schlaf gestört ist, kann er das nicht tun.
Auch noch viel mehr.
Und dadurch könnten beispielsweise Traumata entstehen.
Ja, tatsächlich ist das Problem noch viel grundlegender, weil wir den Schlaf nämlich brauchen zum Lernen und zur Gedächtnisbildung. Und die Kinder, die keine gute Schlafqualität haben, die haben gar nicht die Möglichkeit, Also sie brauchen für ihre gesunde Entwicklung und für das gesunde Lernen brauchen sie bestimmte Schlafphasen. Und wenn sie die nicht haben, dann können sie sich gar nicht normal neurokognitiv entwickeln.
Mhm. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Der spaltet sich jetzt ein bisschen ab. Der geht nämlich in die Schiene Allergologie und Immunologie.
Wir machen doch noch einen Sprachkurs.
Immunologie. Habe ich es jetzt ausgesprochen? Nein. Immer noch falsch. Immunologie. Das ist ja wie Massachusetts. Das kann ich ausprobieren.
Wir üben nochmal.
Wir üben das gemeinsam.
Wir üben das.
Immunologie.
Ja, super.
Also Immunologie.
Mensch, die Lernkurve.
Ich habe gut geschlafen.
Also Immunsystem.
Immunologie.
Jetzt habe ich es.
Hammer.
Ja.
Super. Also wunderbar. Da geht es um Asthma und Neurodermitis und schwere allergische Reaktionen.
Nahrungsmittelallergien. Ja, genau. Völlig richtig.
Okay.
Das ist ein bisschen das Thema, was mich aus meinem Studium heraus in der Doktorarbeit heraus begleitet hat. Die Frage, wie das Immunsystem moduliert wird, wenn Allergien entstehen. Da habe ich zu verschiedenen Bereichen gearbeitet. Das war eben Thema meiner Doktorarbeit und später auch meiner Habilitation. Da gibt es ja verschiedene Immunzellen, die wie die Polizisten im Körper sind, die weißen Blutkörperchen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Untergruppen. Und ich habe im Rahmen der Habil habe ich eine dieser Untergruppen untersucht, was die für Mechanismen haben, wenn Allergien entstehen.
Sie arbeiten aber da nicht immer nur alleine, sondern arbeiten unter anderem mit Doktoranden, mit Kollegen im größeren Team. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, alleine arbeiten kann man sowieso nicht als in meinem Umfeld. Also da arbeitet man immer im Team, eigentlich gerade egal in welcher Rolle ich da bin. Aber auch in der Forschung ist man da natürlich alleine. Da war ich meine, jetzt mache ich Forschung auch schon über 30 Jahre. Das war immer in verschiedenen Arbeitsgruppen. Ursprünglich mal in einer rein naturwissenschaftlichen Arbeitsgruppe, wo ich die Doktorarbeit gemacht habe. Da war ich der einzige Mediziner. Die anderen waren Biologen und Biochemiker. Und dann später im Kinderspital in Marburg, wo ich nämlich meine Facharztweiterbildung gemacht habe in der Arbeitsgruppe pädiatrische Immunologie, Allergologie, natürlich auch mit einem Team aus anderen Ärzten, Forschern, Biochemikern, MTAs.
Und so kommt es dann auch im Team zu Veröffentlichungen. Und die sind für eine ärztliche Karriere dann bestimmt auch förderlich. Oder man ist gefordert, regelmäßig zu veröffentlichen.
Das kommt darauf an, was man vorhat. Also es gibt für einen Arzt auch ganz, ganz viele Entfaltungsmöglichkeiten, ohne dass man Forschung machen muss. In dem Bereich, wo ich arbeite und wo ich immer arbeiten wollte, gehört das aber mit dazu, weil ich eben schon immer akademische Medizin machen wollte. Ursprünglich wollte ich sogar auch mal nur Forschung machen. Da hatte ich, als ich angefangen hatte zu studieren, durchaus mir vorstellen können, dass ich gar nicht direkt mit Patienten arbeite, sondern den Fokus tatsächlich auf die Forschungstätigkeit lege, weil mich das einfach wahnsinnig fasziniert hat mit diesen naturwissenschaftlichen Fragestellungen, mit der Laborarbeit, mit den Herangehensweisen. Und das war immer das, was mich fasziniert hat.
Und wieso dann der Schritt dann doch anders?
Weil ich gelernt habe, dass das einfach wahnsinnig spannend ist mit den Patienten. Das hat mir dann am Ende doch besser gefallen als die Arbeit mit den Mäusen und den Zellkulturen. Das war total schön, dass ich das mal gemacht habe. Das habe ich für deutlich über ein Jahrzehnt meines Lebens habe ich klassische Laborarbeit gemacht mit, also wie man sich's vorstellt, also wirklich im Tierstall und mit Klonierungsexperimenten und am Mikroskop, Zellkultur. Und das mit der Arbeit mit den Patienten habe ich dann auf die Dauer doch einfach mehr zu schätzen gewusst.
Und das spricht dann eher für eine Berufung, also der Beruf Arzt als Berufung.
Also ich habe sicher eine sehr, sehr große Leidenschaft dafür, absolut. Aber ich misse, also es ist nicht so, dass ich bedauere, das andere gemacht zu haben, sondern das war eine sehr, sehr gute komplementäre Ergänzung, weil das hilft einem für die Arbeit als Arzt enorm, wenn man einmal die andere Seite gesehen und verstanden hat. Wenn man mal selber solche Studien gemacht hat und weiß, wie die Daten zustande kommen und mit wie viel Unsicherheit das oft behaftet ist, dann liest man, wenn man dann am anderen Ende sitzt als Konsument der Information, dann liest und interpretiert man das auf einmal völlig anders und viel vorsichtiger. Also man glaubt auch nicht mehr alles, was man liest. Oder eigentlich glaube ich gar nichts mehr, was man liest. Ich glaube einfach gar nichts mehr.
Was ist mit der Arbeit am Patienten, an der Patientin? Da spielt ja nicht nur die sachliche, die fachliche Komponente eine Rolle, sondern auch die emotionale. Wie können Sie da, sage ich mal, bei solch schweren Fällen zum Teil trotzdem das ausschalten? Oder also man muss ja empathisch oder sollte empathisch bleiben, aber trägt sich das nicht mit nach Hause oder mit in den anderen Tag über, wenn man viel Leid sieht?
Also man darf nicht unemotional sein, das ist natürlich richtig. Aber am Ende des Tages hilft man seinem Patienten auch nicht, wenn man jetzt seine
Gefühle rauslässt.
Wenn man seine sachliche Arbeit kompromittiert dadurch, dass man selber zu, also ich sag mal ein Beispiel, ich habe zum Beispiel meine Facharztweiterbildung habe ich angefangen in der Kinderonkologie, was dann viele, wenn ich das erzählt habe, in der Familie haben die immer gesagt, oh mein Gott, du Armer.
Das sind Krebspatienten.
In der Abteilung für kindliche Krebserkrankungen. Ja. Super schwerkranke Kinder. Und da haben viele von meinen, also Eltern oder Verwandte gesagt, ah, du Armer, und ist das denn nicht schlimm und alles traurig und so weiter. Und so als ob wir da über die Station laufen und keiner traut sich lachen. Also au contraire, das war die lustigste Station, wo ich überhaupt je war. Und das war eine super Stimmung. Wir haben mit den Kindern und mit den Eltern eine super Stimmung. Weil, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, der Patient, der hat überhaupt nichts davon, wenn ich dort als Arzt sage, oh mein Gott, du Armer, und ich breche selber in Tränen aus. Also damit helfen wir ihm nicht. Sondern es geht darum, dass man selber den Optimismus, aber auch den Realismus behält und sich nicht vereinnahmen lässt von diesen Emotionen. Das heißt nicht, dass man emotionslos ist, aber man muss trotzdem ein bisschen auch sich davon distanzieren, dass man jetzt selber sich überwältigen lässt von den Emotionen.
Ja gut, man ist ja immer bemüht, Lösungen zu finden oder noch was zu versuchen oder neue Forschungswege zu gehen, aber wenn das dann auch mal nicht gelingt, weil sie sind ja auch regelmäßig mit dem Tod konfrontiert.
Ich habe auch schon bei Patienten am Bett gesessen und auch geheult. Muss man sagen, ist richtig.
Das gehört dazu.
Aber man muss natürlich einen Weg finden, wie man auch seinem Patienten auch, wie man als fachlicher Begleiter der Sache gerecht wird.
Und auch das Vertrauen aufbaut, ohne dass es dann vielleicht anders gesehen
Vertrauen
wird.
Ist die Basis dafür.
Kommen wir mal zur vierten Kernkompetenz. Ich habe hier stehen Versorgungsforschung und Infektiologie. Oh Gott. Also das heißt häusliche Beatmung. In jüngeren Arbeiten untersuchten sie beispielsweise die subjektiven Riechstörungen bei Kindern nach SARS-CoV-2-Infektionen im Vergleich zu anderen Viren. Das war damit
richtig
gemeint.
Ja, okay. Ja. Also Sie haben alles richtig gemacht. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, durfte ich im Laufe meines akademischen Lebens auch eine Menge Doktoranden betreuen. Und das war ein Projekt, was sich eine Doktorandin von mir gewünscht hatte, weil das, ich weiß nicht, ob man jetzt noch, wenn wir noch dran zurückdenkt, aber wir hatten vor einigen Jahren eben eine sogenannte Pandemie. Man hat es ja fast schon wieder vergessen. Aber in dieser Phase war es wahnsinnig schwierig, Forschung zu machen, die nichts mit Covid zu tun hatte, weil vieles nicht mehr erlaubt war. Und das war dann tatsächlich in den Unis auch so, man durfte keine Forschung mehr machen, also mit Patientenkontakt, also aus irgendwelchen Infektionsschutzgründen, wenn es nichts was mit Covid zu tun hatte. Und in der Zeit musste man natürlich auch Wege finden für die Doktoranden, was sie dann sonst an Arbeit machen können. Und das ist ein Projekt aus der Phase, was ich da bearbeitet habe. Das ist jetzt aber nicht mein Herzensthema. Es war mal spannend, sich damit zu beschäftigen, aber das würde ich jetzt nicht als meine Kernkompetenz bezeichnen.
Trotzdem klingt es spannend.
Nee, es war auch mal spannend. Also man lernt ja immer dazu. Es ist immer gut, wenn man irgendwie aus seiner Komfortzone rausgeht und mal sich mit was Neuem beschäftigt. War mal gut.
Dann wechseln wir das Thema und kommen jetzt mal zum KISBI in St. Gallen. Auf ihrer Homepage steht das neue Ostschweizer Kinderspital, gebaut für Kinder und Jugendliche, ausgestattet für Familien, hochspezialisiert in der medizinischen Versorgung und getragen von den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden sowie dem Fürstentum Liechtenstein. Und das ist auch die Brücke, die ich jetzt schließe. Ich habe Sie eingeladen. Eigentlich befasse ich mich mit Themen hier aus dem Thurgau, aus der Region Kreuzlingen, direkt am Bodensee. Und von daher
passt doch super.
Passt es eigentlich perfekt. Die Stiftung Ostschweizer Kinderspital investiert 217 Millionen Franken in das Neubauprojekt an der Spitalstraße 10 auf dem gemeinsamen Campus mit Hochhealth Ostschweiz. Die direkte Nachbarschaft zum Kantonsspital St. Gallen verstärkt die bestehende Zusammenarbeit und verkürzt die Wege für Patienten und Patientinnen sowie Mitarbeitende. Hochhealth Ostschweiz. Eine kurze Erklärung bitte. Was ist das?
Das spricht ja schon mal für sich, dass Sie da eine Erklärung für brauchen.
Ja.
Das ist dann auch ein schönes Beispiel, was irgendeiner Marketingabteilung entsprochen ist. Das ist der neue Name fürs Kantonsspital.
Oh, okay. Investitionskosten 270.
Ich lasse das Ich kommentiere das jetzt. Vor allen Dingen, ihr da draußen, den Gesichtsausdruck von Herrn Eich kommentiere ich jetzt nicht. Schöne Grüße ans Hoch, mit dem wir wirklich, das muss man jetzt sagen, wirklich exzellent zusammenarbeiten. Also wir haben auf der operativen, also es ist quasi die Erwachsenenmedizin, jetzt für die vielleicht, die es noch nicht gespannt haben. Also weil Kantonsspital ist es ist jetzt nur für St. Gallen, nicht für das gesamte Stiftungsgebiet, aber die leisten quasi die gesundheitliche Versorgung für alle ab 18, für die Erwachsenen.
Okay.
Und wir sind der komplementäre Partner für die Kinder und die Jugendlichen. Und wir schaffen wirklich gut zusammen in vielen, vielen operativen Bereichen und sind dankbar gegenseitig, dass es uns gibt.
Das war meine Gesichtsentgleisung jetzt nicht oder nicht darauf hingehend, sondern aufgrund nur des Namens. Hoch.
Ja, das muss ich jetzt auch nicht kommentieren.
Das müssen
wir
auch nicht.
Also wir sind das Ostschweizer Kinderspital.
Genau.
Und es ist das Wichtigste, haben Sie auch schon gesagt, auch wenn wir auf den gemeinsamen Campus ziehen, was wirklich für die Kinder eine gute Idee ist, für die Versorgung, weil wir einfach ganz viele Dinge zusammenbringen. Also nur ein Beispiel, wir bringen den Kreissaal, den GEPS in der Frauenklinik, wirklich Tür an Tür an unsere Neugeborenenabteilung.
Ja, das passt.
Wo man die Kinder vorher mit einem Sandkart durch die Gegend fahren musste und jetzt sind sie wirklich Tür an Tür. Alles andere ist gar nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, für die Kinder ist es wirklich ein Schritt nach vorne. Aber obgleich wir auf einem gemeinsamen Campus sind, bleiben wir eigenständig als Ostschweizer Kinderspital, was uns als Unternehmen angeht, als die ganze Struktur, betriebswirtschaftlich und auch eben als Kischpi-Familie.
Und das ist auch sehr wertvoll. Ich habe gerade gesprochen von Investitionskosten über 217 Millionen Franken. Jetzt sitzt hier nicht der Serge Altmann als CEO vom Kispi St. Gallen oder Arno Noger, Präsident der Stiftung Ostschweizer Kinderspital, sondern der Chefarzt. Aber können Sie mir sagen, wie Sie Stiftungsgelder akquirieren?
Grundsätzlich ja, wobei jetzt die Investition für den Neubau natürlich mal eine gewisse Sonderrolle hat. Die wurde natürlich anders. Die wurde jetzt nicht mit klassischen Spendenaktionen und Fundraising in der Bevölkerung finanziert, sondern natürlich vor allem
von den Kantonen,
von unseren Stiftungsträgern, eben den genannten Kantonen, dem Fürstentum Liechtenstein, nur damit da kein Missverständnis entsteht.
Sehr gut.
Also dass wir jetzt nicht über den Neubau reden, sondern wenn Sie fragen, wie wir allgemein Gelder akquirieren im Fundraising, haben wir natürlich ganz, ganz unterschiedliche Aktionen über Spendenaktionen mit Sportlern oder mit in der Öffentlichkeit mit Prominenten bis hin zu unserer legendären einmal jährlich stattfindenden Veranstaltung der Kischpi Night.
Und die war im März 2026 die letzte im Einstein-Kongress St. Gallen.
Ein legendärer Abend,
weil es gab denn es gab einen Spendenrekord. Über 189.055 Schweizer Franken habe ich mir aufgeschrieben. Das stand so in der Presse, das gab es noch nie. Also das gab wohl eine kontinuierliche Steigerung der Spender. Mit diesem Erlös, haben Sie zumindest auf der Bühne gesagt, wird der Ausbau der Schlaf- und Beatmungsmedizin für Kinder und Jugendlichen im neuen Spitalgebäude unterstützt. Das so gab es bislang noch nicht.
Ja, deswegen würde ich eher von Aufbau sprechen.
Okay.
Ausbau klingt so, als würden wir etwas ausbauen, was schon da ist. Tatsächlich fangen wir da aber bei Null an.
Bei Null an. Aber können Sie da noch mal ein bisschen tiefer dringen in die Schlaf- und Beatmungsmedizin? Was ist jetzt da so wegweisend und warum gab es das noch bisher nicht? Und warum fangen Sie jetzt damit an? Ist es jetzt so notwendig?
Okay. Das ist wahnsinnig notwendig. Wir können erstmal vielleicht mit dem Bedarf anfangen.
Sehr gern.
Weil einfach die Schlafmedizin etwas ist, was bei Kindern eine große Rolle spielt. Rein von der Epidemiologie her gibt es viele Kinder, die schlafbezogene Probleme haben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, betrifft es zu einem großen Teil, etwa 3/4 der Kinder, die ins Schlaflabor kommen, haben ein Problem mit der Atmung. Also das sind Kinder, die zum Beispiel angeborene Erkrankungen haben, die die Muskeln betreffen, die eben selber nicht stark genug sind, dass sie schnaufen können. Kinder, die haben bestimmte Fehlbildungen in dem Atemwegsbereich, im Bereich der Kiefer oder des Rachens. Das ist eine Region vom Körper, die zieht das geradezu magnetisch an, dass man so Fehlbildungen hat. Oder auch Kinder mit zum Beispiel mit Trisomie 21, die fast alle auch Probleme mit der Atmung im Schlaf bekommen. Und diese Kinder sind bisher, die hatten eigentlich keine Anlaufstelle. Die sind bisher eigentlich unversorgt gewesen. Aber da ist jetzt das St. Gallen oder auch das OKS keine besonders ausgeprägte Wüste gewesen in der Versorgungslandschaft, sondern das ist insgesamt einfach ein Geschäft, was nicht oder eine Versorgungsstruktur, die nicht sehr gut entwickelt ist.
Wo wären die Alternativen?
In der ganzen Schweiz nicht, aber auch darüber hinaus. Also auch in meiner alten Heimat war das etwas, was wirklich oft, wo meine Patienten zum Beispiel viele, viele hundert Kilometer kommen mussten, weil es einfach so wenig Kinderschlaflabore gab.
Wo wäre das jetzt hier in der Schweiz der Fall? Wo wäre das nächste Schlaflabor oder die Schlafmedizin?
Also insgesamt ist die Kinderschlafmedizin in der Schweiz auch noch eher ein zartes Pflänzchen, aber funktionierende Kinderschlaflabore gibt es derzeit am UKBB in Basel und am Kinderspital in Zürich. Es gibt in der Romandie auch noch welche, aber die würden jetzt für unsere Patienten nicht so die klassischen Anlaufstellen sein.
Wie viel Prozent der Kinder sind denn betroffen? Also Sie haben eben von Kindern gesprochen, so Trisomie 21 mit bestimmten Grunderkrankungen oder Muskelerkrankungen. Mhm. Wie viel Prozent macht das denn aus?
Also insgesamt haben 10% aller Kinder und Jugendlichen im Laufe des Lebens mal eine Problematik, die etwas mit dem Schlaf zu tun hat. Das bedeutet aber nicht, dass die alle eine Behandlung brauchen oder ins Schlaflabor müssen. Behandlungsbedürftige Patienten im Sinne von, dass sie tatsächlich auch eine Therapie brauchen und dann auch in der Regel in einem Schlaflabor versorgt werden, sind es etwa 3% der Kinder.
3%
der Kinder und Jugendlichen. Mhm.
Und solche Angebote müssen über das Kinderspital dann eigentlich weitgehend selbst finanziert werden. Und so ein Zustupf über so eine Kiss Be Nights tut dann schon ganz gut.
Absolut. Ja, also das, da sind wir sehr dankbar und auch, ich würde schon fast sagen, demütig, wie wir da beschieden worden sind von unseren Gönnern. Und das ist für uns auch die Verpflichtung, da was Gutes draus zu machen. Und wir haben die Erwartung, dass wir das für die Kinder und Jugendlichen dann auch bald umsetzen.
Darf ich da mal einen kurzen Pressetext, einen Auszug zitieren? Kerzel zeigt sich sichtlich bewegt und bedankte sich im Namen der jungen Patienten bei allen Gästen, Sponsoren und Partnern, die Unterstützung ermöglicht es, die Schlaf- und Beatmungsmedizin für Kinder weiter auszubauen. Und bei dem Betrag liegt vielleicht sogar noch Bettwäsche in grün-weiß drin, freute sich der bekennende FC St. Gallen-Fan in Anspielung auf eine junge Kisby-Patientin, die sich in einer Fotostory im Bayern-München-Trikot gezeigt hatte. Grün-weiße Bettwäsche, ist sie tatsächlich drin? Noch ist sie nicht da?
Ja, wir sind ja noch nicht im Neubau.
Ja, das
heißt, aktuell gibt es noch nicht mal ein Bett, wo man die Bettwäsche drauf machen könnte. Aber die ist auf jeden Fall drin.
Sehr gut.
Ich sehe schon, jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen.
Jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen, denn es geht jetzt A, um den Tag der offenen Tür und B, um dann tatsächlich die Neubaueröffnung, wenn die grün-weiße Bettwäsche denn tatsächlich da liegen muss.
Ah, also jetzt. Und ich dachte schon, wir reden über Fußball.
Nein. Abschließend möchte ich die Kisby-Nacht. Wann findet die nächste statt? Am 6. März 27 habe ich mir aufgeschrieben.
Bin ich froh, dass Sie das wissen, weil ich hätte das Datum jetzt nicht reproduzieren können. Aber es ist immer im März.
Es ist immer im März und es wäre die 6. Auflage. Also, okay. Sprechen wir über den Tag der offenen Tür. Samstag, 29. August 26 von 12 bis 16 Uhr und Sonntag, 30. August 26 von 9 bis 16 Uhr. Ja, das ist eine lange Zeit. Laufen Sie dann selber mit und machen die Führungen oder wie darf man sich das vorstellen? Muss da Ihr gesamtes Spitalteam ran?
Also wir haben eine eigene Abteilung, die das koordiniert. Deswegen bin ich jetzt nicht derjenige, der die Teams einteilt. Aber das ist unter großer Beteiligung unserer Mitarbeitenden. Ich kann gar nicht sagen, wie viele es sind, aber es sind wirklich viele. Und ich kann nur sagen, alle da draußen, die das hören, also lasst euch das nicht entgehen. Also das neue Kisspiel wird wirklich super. Also das wird für die Kinder und vor allen Dingen die Familien wird das ein riesengroßer Schritt nach vorne werden. Also ich persönlich mag das alte Kisspiel auch. Ich muss sagen, also auch nach der kurzen Zeit darf ich sagen, hängt ein bisschen mein Herz dran, weil das einfach ein Gebäude ist, das atmet so den Geist eines Kinderspitals. Aber ganz ehrlich, wenn man da dann übernachten muss, was jetzt sanitäre Einrichtungen, die Betten, die Zimmer angeht, dann merkt man schon, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Übrigens, angefangen jetzt bei den Temperaturen, die wir draußen haben, das ist wirklich fast eine Zumutung bei uns dann, weil das ist ein Gebäude aus den 60er Jahren, so wie vielleicht auch viele Privathäuser, die jetzt im Moment da sehr leiden. Und das wird im neuen Kisspiel, also was die Zimmer angeht, die Betten, die sanitären Einrichtungen, die Klimatisierung, denn das wird einfach ein Riesenschritt nach vorne.
Aber auch im Gestaltungsbereich wurde richtig gepowert. Was gibt's denn da Neues?
Also wir bleiben uns teilweise treu, weil wir die Innengestaltung schon wieder zumindest in einer ähnlichen Stilrichtung machen wie im alten Kisspiel. Aber wir haben einen ganz tollen Künstler, ein junger Brite, der wirklich wunderschöne Zeichnungen macht. Die sind großformatig bei uns dann an der Wand. Und wir haben in den verschiedenen Stockwerken unterschiedliche Themen. Also da gibt es ein Stockwerk mit Berglandschaft, ein Stockwerk mit Weltall. Und schon mal kleiner Teaser, man bewegt sich vom Untergeschoss immer weiter nach oben, immer weiter zum Weltall. Also das sind so die verschiedenen, es gibt dann irgendwie eben Boden, Berge,
cool,
Himmel.
Cool.
Und diese Zeichnungen, die da die Wände schmücken, die greifen das Thema auf und die sind wirklich super schön.
Der Künstler heißt übrigens William Grill.
So ist es.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, reduzierte Signale. darauf wurde Wert gelegt. Also die geben Orientierung.
Jetzt frage ich mich gerade, ob wir weniger Orientierung haben als nötig. Ich glaube, das bezieht sich darauf, dass die Beschriftung in den Gängen, wo es jetzt hingeht, relativ auf das Mindestmaß reduziert wurde. Also man kommt jetzt nicht rein und wird erschlagen von einer Unzahl von Wegweisern, sondern es sind wirklich nur die wichtigsten Sachen ausgeschildert.
Dann aber auch ein großes Plus, die moderne Spitalinfrastruktur, also modernste Technik.
Das kann man wirklich so sagen. Also ich bin jedes Mal immer noch sprachlos, wenn ich drüben bin und mir das anschaue im Neubau. Das ist wirklich schon, muss man ehrlicherweise sagen, das kann sich schon sehen lassen.
Also, die Bevölkerung hat Zeit und Möglichkeiten, sich am 29. und 30. August das anzuschauen. Aber man kann nicht einfach hingehen, sondern man sollte auf die Homepage oks.ch gehen, weil es ein Ticketsystem zur Anmeldung gibt. Und da gibt es dann, wenn man sich anmeldet, immer so einen 15-minütigen Zeitslot.
Ja, genau. Das dauert nicht nur eine Viertelstunde, aber der Eintritts.
Genau, der Eintrittsslot. Genau.
Ist quasi
der ist alle 15 Minuten. Minuten und man sollte ungefähr 75 Minuten Zeit einplanen, um sich dann über die gewissen Stockwerke dann hochzuschlängeln.
Ein wirklich großes Gebäude. Und ihr wollt euch sicher auch bis zur Weltalletage vorarbeiten. Also, so gesehen.
Ja.
Kostenlos, selbstverständlich.
Hört sich sehr gut an. Das neue Kinderspital inklusive Notfall öffnet dann am 26. September ab 8 Uhr. Wie geht das am besagten Tag denn logistisch vonstatten?
Außerordentlich koordiniert. Also das habe ich ja gelernt in etwas über einem halben Jahr Schweiz, dass wenn hier etwas geplant wird, dann wird es wirklich unglaublich professionell und generalstabsmäßig geplant. Und ich bin wirklich beeindruckt, mit welcher Akribie da meine Kolleginnen und Kollegen die Pläne schon fertig hatten, auch bevor ich kam. Da ist wirklich schon festgelegt an dem Tag, also zu welchem Zeitpunkt sich wer wo aufhält und warum. Und das ist minutiös durchgeplant und das wird, glaube ich, gut kommen.
Aber beschreiben Sie mal, was sind denn da mögliche Fallstricke oder worauf muss man denn besonders achten?
Ah, okay. Naja, also wir müssen natürlich erstmal als Spital der maximalen Versorgungsstufe, das wir sind, aus der Perspektive der Patientensicherheit denken. Also wir müssen ja 24/7 zu jedem Zeitpunkt, auch am Umzugstag, garantieren, dass wir mit medizinischen Notfällen jeder Art zurechtkommen. Weil da wird jetzt die Natur und die Biologie keine Rücksicht drauf nehmen, wenn wir an dem Morgen umziehen, dass wenn irgendwas passiert, wenn da ein Frühchen kommt,
ein krankes Kind geboren wird,
Schwangerschaftswochen, ja genau, oder ein Kind einen Schlaganfall bekommt im Graubünden irgendwo mit dem Helikopter zu uns hergeflogen wird, ist eigentlich alles denkbar, was passieren kann. Da können wir natürlich jetzt nicht sagen, hey, nee, wir passt uns heute nicht, sondern wir müssen natürlich so darauf einstellen.
Also sind zwei OPs dann aktiv in dem Fall?
Vielleicht schiebe ich noch einmal vorneweg,
ja,
dass wir natürlich nicht alleine sind, sondern in ein Team eingebettet sind von anderen großen Spitälern in der Schweiz. Und vielleicht das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, wenn einer in einem Helikopter ist in Graubünden, den würde man dann vielleicht tatsächlich nicht zu uns fliegen, sondern da würden wir dann in dem Fall darum bitten, dass die Kollegen in Zürich so ein Kind übernehmen. Aber die Fälle, die bei uns passieren, nehmen wir mal an, es würde ein Neugeborenes zur Welt kommen in der Frauenklinik, dann müssten wir das natürlich vollumfänglich versorgen.
Mhm. Aber am besagten Tag natürlich mit zwei möglichen OPs.
Ja, genau. Also wir werden die Phase, wo das eine Doppelstruktur ist, werden wir minimal halten. Das heißt, wir werden ab einer bestimmten Uhrzeit den Betrieb im Neuen aufnehmen und das, was noch im alten Standort läuft, wird abgeschlossen. Aber der Übergang wird im laufenden Betrieb und nahtlos sein. Die Übergangsphase kurz, aber für die gewisse Zeit haben wir doppelte Teams.
Wie sieht's denn aus vom Stand? Wird es bis zum Tag der offenen Tür schon alles fertig sein oder braucht es dann tatsächlich noch den Monat, um ready zu sein? Ist es jetzt, ja, wir öffnen schon mal für die Bevölkerung und Sie können schon mal sehen, wie das ungefähr aussieht, aber das richtige, absolute Feintuning ist dann erst einen Monat später. Was muss denn noch gemacht werden?
Meine Erfahrung ist, dass man eigentlich nie fertig wird im Leben. Also richtige Perfektion ist eigentlich nie zu erreichen. Und manche Dinge werden wir natürlich auch im laufenden Betrieb dann auch erst feststellen. Aber in dem Sinne, wie Sie die Frage gemeint haben, ist es tatsächlich schon fertig. Vielleicht nicht in jedem einzelnen Raum, weil natürlich auch noch einzelne Lieferungen von Möbeln und so abgewickelt werden. Aber im Prinzip ist es schon betriebsbereit.
Wow. Also kann man wieder sagen, Schweizer Pünktlichkeit.
Ja, ich glaube, das ist sehr überzeugend geworden.
Ihnen und Ihrem Team Einen guten Umzug, weiterhin viele Erfolgsgeschichten bei Ihren kleinen Patientinnen und Patienten. Eine geldsegensreiche Kispin Night im kommenden Jahr. Und ja, Ihnen einen besucherfreudigen Tag der offenen Tür. Ich habe mich super gefreut, dass Sie heute zu Gast waren, lieber Professor
Kerzel. Mir hat es auch super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wie gesagt, einen tollen Tag der offenen Tür, einen guten Umzug und machen Sie es gut.
Ja, danke vielmals.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.